Ich wollte immer selbstständig werden, war jetzt auch nie der beste Schüler und leider auch nicht der beste Student. Aber ich hatte irgendwie Spaß am Selbstständigsein. Und nach dem Studium damals war ich in Asien und habe dort angefangen, Bilder zu importieren. Und die habe ich dann aus dem Auto raus verkauft. Ich hatte damals so einen Golf 4. Und mit dem bin ich durch die Republik gefahren und habe die tatsächlich an Möbelhäuser und am Ende dann ein bisschen auch Baumärkte und Ketten verkauft. Und oft sehe ich die auch noch irgendwo hängen. Und dann muss ich natürlich immer schmunzeln, wenn ich in irgendeiner Pension bin. Aber so haben wir angefangen.
So geht Startup mit Kim Thorster.
Eines der Hauptargumente für Venture Capital lautet oft, schnelles Wachstum, sich schnell einen Namen machen, um sich dann möglichst hartnäckig am Markt zu etablieren und Konkurrenz auszustechen. Aber es geht auch anders und das zeigt der Erfolg von MyPoster. Das 2011 gegründete Unternehmen hat genau das geschafft. Mittlerweile hat MyPoster knapp 350 Mitarbeiter und behauptet sich am Markt auch gegen Riesenkonzerne wie CEWE. Und geschafft hat MyPoster das ganz ohne Investoren. René Ruhler hat MyPoster zusammen mit seinem Bruder Marc gegründet. Das Manager-Magazin nannte ihn in einem Text mal einen deutschen Gründerstar. Und in jedem Fall gehört er sicherlich zu den spannenden Gründerpersönlichkeiten des Landes. Heute ist er zu Gast bei mir im Podcast. Wir wollen über das richtige Bootstrappen und deine bzw. eure Geschichte sprechen. Hi René, schön, dass du da bist.
Hi, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ich habe es gerade schon gesagt, MyPoster ist ohne Investoren groß geworden und ja tatsächlich groß geworden. Ich habe gedacht, das als E-Commerce-Business und dann in den letzten 10 Jahren, wo es ja eigentlich auch leicht war, an Kapital zu kommen, wie kam es denn dazu?
Es kam eigentlich dazu, dass wir, gut, zum einen waren wir in München, da war früher das VC-Geld nicht ganz so präsent, wie das in Berlin war. Und dann kam es dazu, dass ich eigentlich aus unternehmerischer Sicht nie jemanden drin haben wollte. Mein Bruder und ich wollten eine gewisse Eigenständigkeit haben. Wir wollten Unternehmer sein, wir wollten frei entscheiden dürfen. Und das war nie so unser erster Go-To, dass wir da Investoren reinnehmen.
Aber habt ihr da auch nie drüber gesprochen? War das nie eine Option für euch?
Wir haben echt super selten darüber gesprochen. Aber wir haben uns echt auch einfach nur aufs Business konzentriert. Ich glaube, das hat auch einfach geholfen. Einfach nur unserer Vision nachgehen. Und eben nicht diese Optionen auszuloten. Wir haben es tatsächlich, ich glaube, 1-2 Mal in den Anfangsjahren besprochen und gesagt, das machen wir nicht.
Aber euer Unternehmen oder das, was ihr macht, nämlich Bilder drucken, das ist ja durchaus auch kapitalintensiv. Es braucht dafür Maschinen. Wie habt ihr das gestemmt?
Ja gut, das waren immer so Zyklen. Wir haben immer wieder, wenn wir ein bisschen gewachsen sind, wir hatten natürlich das, oder die Challenge war am Ende, investieren wir ins Frontend, also in die MyPoster, damals ja als eigene Firma nur, oder eben in die Produktion. Und wir haben dann immer so eine Wahl gehabt, wenn wir Geld hatten, haben wir ein bisschen investiert in die Produktion, konnten aber natürlich auch nicht zu viel investieren, so dass wir auch nicht ein Problem haben mit Überkapazität. Und so war es in den Anfangsjahren eigentlich immer wellenartig. Mal hatten wir zu wenig Auftragseingang und mal hatten wir eine zu große Produktion. Aber wir sind da mit Sicht eigentlich ganz gut durchgeflogen. Wir haben von vornherein, wollten wir eine gewisse Profitabilität haben und die haben wir dann irgendwie hinbekommen.
Das sagen ja viele gebootstrappte Unternehmen, dass es eben schnell dann Richtung Profitabilität gehen muss. Und das ist ja wahrscheinlich auch am Ende der Vorteil, oder?
Das ist der Vorteil. Und wenn du kein Geld zur Verfügung hast, dann ist es ja auch deine einzigste Option. In den Anfangsjahren kannst du ja auch nicht mit Banken arbeiten, weil die geben dir ja auch nichts. Das heißt, du musst irgendwie schauen, dass du das Cash, was du da reinkriegst, so gut investierst, dass du es schaffst. Und mit Sicherheit ist das in den Anfangsjahren dann halt ein bisschen weniger Mitarbeiter einstellen. Ob man deswegen langsamer wächst, weiß ich nicht. Würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Aber man geht auf jeden Fall viel behutsamer damit um. Und ich würde sagen, rückwirkend war es natürlich eine geile Entscheidung und die richtige. Aber es prägt auch so ein Unternehmen. Es prägt dann auch am Ende die Kultur.
Inwiefern?
Na, ich glaube ja, dass viele Gründer, die am Ende ihr Unternehmen oder sagen, ich mache das dann in 10 Jahren profitabel, das ist gar nicht so leicht, wie man glaubt. Da wacht man auch erstmal auf und denkt sich, okay, vielleicht habe ich eine andere DNA im Unternehmen und dies und jenes. Und wenn du von vornherein aber diese auf Sparen und oder nicht auf Sparen, aber auf einfach gucken, wo du dein Geld ausgibst und immer wieder sich diesen Euro anschauen und gucken, was der macht, dann hilft das einfach im Unternehmen und es prägt auch die Leute, die lange bei dir sind.
Fühlt ihr euch als Start-up eigentlich?
Ja, ich weiß, ja, vielleicht. Wir haben auf jeden Fall noch Startup-Strukturen im Sinne von, oder das ist das, was wir gerne hätten, dass wir immer noch schnell agieren und schnell sind. Natürlich haben wir mit einer gewissen Größe auch gewisse Prozesse, die wir haben und die wir natürlich auch einhalten müssen, sonst würde der Laden auch nicht so funktionieren, wie er funktioniert.
Du hast gerade schon gesagt, das prägt auch die Kultur. Da ist mir direkt eingefallen, ihr habt vor ein paar Jahren Unique gekauft, ja, also ein anderes Startup. Prallten da irgendwie zwei Kulturen aufeinander?
Ja. Ja, ohne Ende. Genau, wir haben ja noch zwei Unternehmen gegründet und Unique dann eben auch noch dazu gekauft. Das ist auf jeden Fall eine komplett andere Welt. Ich glaube, die Unique war bis zu dem Zeitpunkt ja auch VC finanziert und krass unternehmerisch geführter Laden. Dann prallen auf jeden Fall Welten untereinander und auch Kulturwelten, teilweise mit Sicherheit auch für die Mitarbeiter Kulturschocks oder auch für mich Kulturschocks.
Kannst du mal ein Beispiel nennen?
Ich glaube, immer am Ende geht es ja immer, wie gehst du mit dem Euro um und für was gibst du Geld aus? Und wenn du auf eine gewisse Rentabilität schaust, dann guckst du vielleicht nochmal ein bisschen anders auf die eine oder andere Ausgabe, als du das dann tust, wenn du VC getrieben bist. Alleine schon nur, weil du unterschiedliche Ziele hast. Ja, das eine ist vielleicht Wachsen oder Brand Awareness oder was auch immer. Und bei dem anderen sagt man, okay, wir wollen zwar auch so schnell wie möglich wachsen, aber nur mit einer gewissen Profitabilität.
Aber ich würde mir jetzt mal vorstellen, dass das auch zwischenmenschlich bedeutet hat, dass da was aufeinander prallt oder nicht?
Ja, absolut. Ich glaube, wenn du, oder da war es zumindest so, die Leute sind natürlich schon auch gewohnt, ein gewisses Geld zu haben und das Geld dann auch auszugeben oder, ich sag jetzt mal knallhart, auch zu verbrennen. Und wenn man dann von außen reinguckt und sagt, okay, Jungs oder Mädels, wir machen keinen Gewinn, können wir nicht auch mal an verschiedenen Benefits oder so runterschrauben, ne? Brauchen wir 3 Arten Milch und brauchen wir jegliche Art von Getränken oder können wir nicht sozusagen das irgendwie auch mainstreamen? Und reicht uns vielleicht nicht auch einfach guter Kaffee und Wasser mit und ohne Kohlensäure? Das sind jetzt total kleine Beispiele, aber es zieht sich natürlich dann durch, auch wie du Geld ausgibst, dann in anderen Bereichen des Unternehmens, ja.
Vor allem für ein junges Unternehmen, ne? Es ist ja quasi jede Ecke, an der man sparen kann, entscheidend.
Ja, und wie gesagt, es prägt auch wirklich. Weil es macht ja auch viel mehr Spaß, Geld auszugeben, wenn man was verdient. Zumindest geht es mir so, ja, als wenn man es sozusagen nicht verdient.
Ich glaube, jeder, der zum Beispiel mal einen Nebenjob in der Schule hatte, ja, weiß das, kann das nachvollziehen. Ja. Oder den ersten eigenen Job, sich davon was zu kaufen, fühlt sich viel besser an, als was geschenkt zu bekommen.
Selbst bei meinen Kids so. Die lieben das auch.
Ja, kann ich total verstehen. Trotzdem seid ihr ja nicht immer nur mit den eigenen Blut, Schweiß und Tränen vorangekommen. Also ich weiß, dass ihr spätestens 2013 musstet ihr ja auch einen Kredit bekommen. Der kam damals von dem Vater deiner Frau Anna.
Genau, wir haben, gut, wir hatten, damals war das auch so ein Notkredit. Aber klar, so haben wir uns hier noch mit ein bisschen Friends oder so, haben wir uns schon am Leben gehalten in der Phase. War aber am Ende nie wirklich im Verhältnis viel und es waren immer nur Kredite, die wir dann auch wieder zurückgegeben haben. Also eher so, wie sagen wir mal, Friends- und Family-Kredite, die wir da hatten. Und dann hatten wir schon, ich glaube 2013 oder 2014 waren wir schon so, dass wir zumindest mal von der Bank ein bisschen Kreditlinie bekommen haben und auch für die Leasinggesellschaften es okay war, dass wir Maschinen leasen durften.
Damals mit diesem Friends and Family Kredit war, soweit ich weiß, eine Bedingung verbunden, nämlich, dass Anna, deine Frau, mit in das Unternehmen einsteigt als Geschäftsführerin.
Ja, Bedingung war es damals nicht, glaube ich. Es war einfach so, dass wir, mein Bruder und ich hatten, wenn wir auf das, oder sagen wir mal, wenn wir die Stärken angeschaut haben von meinem Bruder und mir, dann waren wir mit Sicherheit wie heute auch, oder bin ich auch, ich bin jetzt nicht sehr prozesslastig. Und meine Frau, Anna, die ist, sagen wir mal, sehr gut in Prozessen, mag auch Prozesse. Genau, und dann haben wir die damals, ist die damit dazugekommen, was Gold wert war. Das ist mit Sicherheit keine leichte Konstellation in dem Bereich, wenn man mit seiner Frau arbeitet und dann noch mit seinem Bruder.
Ja.
Das ist jetzt, ja genau, das ist, du lachst. Es ist aber tatsächlich so, es ist echt nicht ohne. Aber wir hatten relativ klare, strikte Regeln von Tag 1 an, an die haben wir uns auch weitestgehend gehalten. Und dann ging es hervorragend. Ich glaube, dass man schon unterschätzt, dass die Stärken so viel höher wiegen als die Schwächen. Mhm. Dieses absolute Vertrauen hilft einem natürlich in diesen Anfangsjahren, weil du, sagen wir mal, mit 3 sich vertrauten Menschen in 3 unterschiedliche Richtungen laufen kannst und das einfach Vollgas, ohne dass du in irgendeiner Weise hinterfragen wirst, ob die Entscheidung, die getroffen wird, richtig ist.
Aber damit seid ihr jetzt ja praktisch ein Familienunternehmen.
Ja, ich finde irgendwie Familienunternehmen einen ganz komischen Begriff, aber ja, wir arbeiten zu dritt dort. Aber wir haben, man muss sagen, wir haben 4 Fremdgeschäftsführer schon in den verschiedenen Gesellschaften, so so, dass es sich so ein bisschen, ja, nicht mehr ganz so zentriert auf Trajuland.
Okay, aber also du assoziierst mit Familienunternehmen eher so eine Dynastie, oder?
Ich finde, ein Familienunternehmen ist man erst, wenn es einmal vielleicht durchgeerbt ist.
Ja.
Zumindest
ja,
ist das
ja
so in meinem Kopf.
Okay.
Ich finde, im Moment ist es einfach eine Familienkonstellation,
ja,
die aus welchen Gründen auch immer hervorragend funktioniert.
Mhm. Wir sind jetzt gerade schon bei dem Thema, das du auch zusammen mit deinem Bruder gegründet hast. Vielleicht können wir nochmal von vorne an, nämlich wie kamt ihr darauf, Bilder zu drucken? Wie kamt ihr in dieses Business?
Es war so, dass ich nach dem Studium angefangen habe, ich wollte immer selbstständig werden auch, war jetzt auch nie der beste Schüler und leider auch nicht der beste Student. Aber ich hatte irgendwie Spaß am Selbstständigsein und bin dann nach dem Studium, damals war ich in Asien und habe dort angefangen, Bilder zu importieren. Und die habe ich dann aus dem Auto raus verkauft. Ich hatte damals so einen Golf 4 und mit dem bin ich durch die Republik gefahren und habe die tatsächlich an Möbelhäuser und am Ende dann ein bisschen auch Baumärkte und Ketten verkauft.
Was waren das für Bilder?
Das waren so handgemalte Ölbilder, meistens alte Meister, Van Gogh oder was auch immer.
Nachgemalt.
Ja. Und oft sehe ich die auch noch irgendwo hängen. Und ich weiß auch, wenn es von uns importiert war. Und dann muss ich natürlich mal schmunzeln, wenn ich in irgendeiner Pension bin. Und da hängt es. Aber so haben wir angefangen.
Wie kamst du denn auf die Idee, dass das irgendwas ist, was Menschen brauchen?
Oh, ich weiß gar nicht, ob das Menschen brauchen.
Ja, aber es muss ja irgendwie ein Need da gewesen
ja,
sein, oder? Es hat ja geklappt.
Es war einfach eine saugute Marge unter uns. Es war einfach eine hammer Marge.
Ja.
Wir konnten die damals so für 80, 90 Dollar Cent einkaufen. Und dann haben wir die verkauft, ich glaube so für meistens 30, 40, 50 Euro. Das heißt, da war schon ordentlich Marge drin. Klar, war Containerware, war jetzt natürlich auch 10-15% davon sozusagen. Mhm. Ich brauche beim Container dies und jenes und hat noch Versandkosten drauf und so Logistikkosten. Aber es war am Ende trotzdem noch eine ganz okay Marge.
Und wie ist es zu diesem kleinen Importunternehmen zu MyPoster gekommen?
Also uns war dann relativ schnell klar, dass wir nicht das unser Leben lang weitermachen.
Mhm.
Wir haben aber dann gemerkt, deswegen sieht man noch, dass ich nicht so ein guter Student war, dass es natürlich schwierig war mit der Finanzierung, also vor allem im Cashflow damals, weil wir natürlich bei den Asiaten mussten wir, jeder weiß, dass der importiert, im Voraus zahlen. Dann ist der Container unterwegs und dann haben wir irgendwann an die Möbelhäuser verkauft und die haben natürlich auch ein relativ langes Zahlungsziel, meistens so 90 Tage, wenn es gut läuft, manchmal 120 Tage. Das heißt, wir hatten einen relativ hohen Cashbedarf und wir sind damals wirklich auch gut gewachsen. Also wir haben viel verkauft. Aber natürlich ist mit dem Verkauf sozusagen auch der Finanzierungsanstieg kam dann auch. Also wir brauchten immer mehr Cash. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, wir haben das dann fakturiert, gefactored. Das war dann irgendwann eine Lösung, weil wir hatten natürlich gute Kunden mit den Möbelhäusern und Baumarktketten. Die konnte man gut factoren. Nichtsdestotrotz haben wir gemerkt, das werden wir nicht skaliert bekommen. Und wir waren auch das nochmal, glaube ich, kann man auch so offen sagen, dann auch irgendwann hat man sich gar nicht mehr so richtig unternehmerisch gefühlt, weil der Handel schon extrem stark ist. Also der Handel auch in dem Bereich, die großen Baumärkte sind jetzt auch nicht so viele, großen Möbelhäuser ist auch, gibt es jetzt auch nicht so viele Ketten. Das heißt, die haben dir relativ klar gesagt, was Sache ist und du warst so stark abhängig von denen. Und das wollte ich eigentlich nie. Ich wollte eine gewisse Unabhängigkeit und so sind wir dann, haben wir gesagt, wir müssen irgendwas online machen und da wir dann, weil online, okay, Cash first, haben wir dann eben gesagt, wir bleiben bei unserem Kernsegment, was Bilder waren und dann haben wir die MyPoster gegründet.
Und da war dann der Kern wirklich auf, druckt eure eigenen Fotos auf?
Ja,
schon?
Wir wollten weg auch vom, also wir konnten auch diesen Content, also du musst dir ja vorstellen, dieser Content, wie ist der entstanden in Asien? Also meistens habe ich irgendwelche Bilder gegoogelt und habe die dann den Asiaten geschickt. Das war mein Content sozusagen. Ja, wenn ich habe Toskana-Bilder gegoogelt, habe ich eins gefunden und dann habe ich das der Asiaten geschickt zur Produktion. Also ging die Contentfindung. Dass wir dadurch natürlich nicht das beste Motiv immer auf Lager haben, ist ja auch selbsterklärend. Das heißt, wir wollten mit dem Online-Gehen auch das Problem lösen, dass wir die falschen Motive haben. Wir haben gesagt, komm, ist eigentlich viel cooler, wenn der Kunde sein Konto selber mitbringt, weil dann haben wir das Thema auch noch vom Hals. So ist es entstanden.
Das klingt jetzt sehr unromantisch.
Es ist auch extrem unromantisch.
Okay, dann hattet ihr das also auch vom Hals, sehr schön.
Ja.
Schilder uns gerne mal, wie waren so die ersten Jahre bei MyPoster? Was habt du und dein Bruder gemacht? Habt ihr tatsächlich auch dann die, also ich glaube, damals war so ein Ding vor allem auch Leinwände, glaube ich. Ne? Also mittlerweile habt ihr ja alles mögliche, Glasdruck, Alu-Dubond-Druck und so weiter.
Na gut, die ersten Jahre waren, also wie jeder, der, glaube ich, ein Unternehmen gründet, das ist dann auch egal, ob es VC geführt ist oder VC finanziert ist oder nicht. Oder gebootstrapped, die sind einfach unglaublich hart. Das ist, ich sage immer, in so ein Unternehmen aufzubauen, braucht vor allem auch extrem viel Demut am Ende und es braucht auch ein hartes Durchhaltevermögen und so waren auch unsere Jahre. Das ging am Anfang nicht gut. Wir haben natürlich nicht viel verkauft. Wir hatten ab und zu mal einen Sale, also einen Verkauf am Tag. Also wir hatten immer einen. Mhm. Wenn wir keinen hatten, habe ich das gemacht. Also wir hatten immer einen. Und dann hatten wir mal zwei, mal drei am Tag. Das waren so die ersten Jahre und dann ist es aber ganz gut gewachsen. Aber die Jahre waren immer eng. Wir waren immer eng mit dem Cash. Wir haben immer geschaut, wen müssen wir einstellen, wen nicht. Und dann hatten wir schon eben das Frontend, also mit sozusagen dem ganzen Digitalen hin zur Produktion. Und ganz am Anfang war das noch so, dass die Leinwände, die bestellt wurden, die habe ich dann noch produziert. Also ich habe die dann abends, die Leinwände, die bestellt waren, die habe ich aufgezogen auf Leinwand und habe die dann verpackt. Und so ist das entstanden. Mhm. Ich glaube, so wie die meisten Unternehmen halt entstehen, von der Pike auf alles einfach selber machen und einfach machen, ne? Viel machen, arbeiten. Mhm.
Ich weiß, oder das ist auch so, glaube ich, so ein, was du gerne erzählst, dass du immer noch manchmal gerne Leinwände aufziehst, so ab und zu mal. Wie oft kommt das vor?
Nicht mehr so oft, leider. Ich bin nicht mehr so oft in der Produktion und heute haben wir Maschinen dafür, die das machen.
Ach so, ja.
Leider. Da darf ich noch auf den Knopf drücken. Aber ich habe das sehr, sehr lange gemacht. Ich habe das 4, 5, 6, 7 Jahre mindestens sehr, sehr oft gemacht, weil es auch sehr relaxing ist, das mal zu machen. Einfach mal weg von dem normalen Wahnsinn.
Ja. Ich habe früher in einer Pizzeria gearbeitet und ich habe immer gern diese Pizzakartons gefaltet, weil es einfach immer so diese gleiche Bewegung ist.
Und es hilft ab und zu auch, es tut einfach gut.
Ja, ich muss sagen, ich finde es auch total spannend. Ich würde super gerne mal bei euch irgendwie in die Fabrik reingucken. Mich würde das sehr interessieren, was Menschen so auf Sachen drucken.
Ja, ich weiß nicht, ob du das sehen willst.
Doch, unbedingt.
Ja.
Ist es, also gibt es, hast du irgendwas noch im Kopf, was, also man kann es ja ein bisschen anonymisiert erzählen natürlich, aber irgendwas im Kopf, was du total skurril fandst?
Du, da ist einiges. Was ich sehr skurril immer wieder finde, sind Weihnachtsfotos. Also wie es zu Hause bei den Menschen, wie der Weihnachtsbaum und wie dieses Weihnachtsfoto ist.
Warum finde ich, also so ein Familienfoto?
Genau, weil das einfach, du einfach da siehst, wie unterschiedlich die Menschen sind. Also wie die angezogen sind, wie die einfach die Situation, weißt du, dieses Situationsbedingte.
Ja.
Da merkst du dann, wie unterschiedlich Europa dann doch ist. Was wunderschön ist und herrlich, aber ja.
Also lassen die Menschen so Weihnachtskarten drucken?
Das sowieso, weil wir haben ja noch ein neues Unternehmen seit 3 Jahren Kartenliebe, da machen wir die super viele Weihnachtskarten, aber die sind ja, die sind eigentlich noch schön, die sind schön. Mhm. Also da haben wir natürlich auch schöne Vorlagen. Das ist eher so das Bild vom Weihnachtsbaum, was dann auf Leinwand gedruckt wird. Das Familienbild.
Das machen Menschen. Mhm. Okay. Und dann hängt sie sich das ganze Jahr auf.
Das weiß ich nicht, wo die das hinhängen.
Okay, ja gut. Wollen wir ja nicht verurteilen.
Nein.
Darf ja jeder handhaben, wie er will. Was ist so euer Bestseller?
Vom Umsatz oder von der Menge?
Von der Menge.
Von der Menge her ist es weiterhin Poster. Also tatsächlich ein Standardposter ist von der Menge her am meisten. Und ich glaube, die reicht dicht gefolgt vom Fotobuch A4 hoch. Und dann kommt eine Leinwand, 60-40 oder 40-30 oder irgendwie sowas.
Wie sieht's bei dir zu Hause aus? Hast du ganz viele Fotos ausgedruckt bei dir an den Wänden hängen?
Tatsächlich nur graue und weiße Wände.
Warum? Kannst du es nicht mehr sehen?
Eigentlich weiß ich, was ich aufhängen will. Ich habe ein Foto, was ich aufhängen will. Wir haben ja noch ein französisches Unternehmen Art Photo Limited und da machen wir diese ikonischen Fotos. Die ist mega. Und da gibt es so ein Foto, das haben wir lizenziert. Da sitzt John F. Kennedy mit Bobby und gucken sich an. Das ist vor der Kuba-Krise. Das ist ein mega Foto. Und das will ich noch aufhängen. Aber sonst bin ich noch nicht dazu gekommen.
Okay, also hat das jetzt nichts damit zu tun, dass du so ein Overload an Motiven hast?
Doch. Ich glaube schon.
Okay, also sollte man dir keine Fotos zum Geburtstag schenken. Ja, du hattest eben schon mal gesagt, für dich war immer klar, dass du Unternehmer werden willst. Was würdest du denn sagen, was für eine Art Unternehmer bist du?
Boah, müsste man erstmal die Unternehmer kategorisieren. Ich glaube, am Ende sind wir alle irgendwie ähnlich, alle gleich, sonst würden wir das nicht tun. Wir haben so eine DNA und ich bin von der Idee her ein bisschen visionärer getrieben, aber sehr leidensfähig, sehr mutig, sehr naiv, hohe Naivität bei allem, was ich tue. Immer einen hohen Selbstglaube, dass es was wird, also nie Selbstzweifel. Glaube auch immer an die Sache.
Kommt man damit gut voran?
Ja, wenn ich auf meine letzten 10 Jahre sage, ist es okay, lief okay.
In deinem Fall schon, aber gehört da auch Glück dazu dann?
Glück gehört immer dazu. Ich glaube, man darf sozusagen einfach per se, wenn du jetzt in so einem Bootstrapped-Gedanken bist, ist das so, dass man einfach immer offen sein muss für Neues. Ich glaube, dass vielleicht das Geschäftsmodell sich unterwegs ändern muss und jeder da draußen, der Unternehmer ist, der wird es mit Sicherheit auch ähnlich bestätigen, dass du einfach im Notfall mal halt nach links laufen musst und nicht mehr nach rechts, weil halt das eben die Sache ist, oder du bist sehr opportunistisch getrieben, und ich glaube, durch die Opportunitäten kommt dann auch das Glück. Ich glaube, du darfst halt einfach nicht fanat sein in deinem ersten Weg und einfach machen und an dich selber glauben und am Ende eine Vision haben. Und ich glaube, die Vision, finde ich, für mich, die ist jetzt gar nicht so glasklar, aber du musst einfach diese Vision verfolgen, einfach so einen Nordstern haben und dem nachgehen.
Ich habe im Voraus einen Artikel, ein Porträt über dich im Manager-Magazin gelesen, und ich war tatsächlich ein bisschen überrascht, als ich dich eben getroffen habe, weil in meiner Vorstellung warst du jemand, der sehr, vielleicht sogar so ein bisschen hibbelig ist oder so, aber du kamst mir eigentlich ganz ruhig vor. Aber in diesem Porträt wird eigentlich beschrieben, du hattest auch schon gesundheitliche Probleme wegen der Arbeit oder wegen des Unternehmertums oder dieser Verantwortung, die du da hast, aber für mich klang es in dem Artikel so ein bisschen so, als hättest du das noch nicht so richtig eingesehen.
Ach, ich bin schon krass hibbelig.
Mhm.
Ich bin immer nervös. Ich habe natürlich eine gewisse Energie. Ich bin nur äußerlich ruhig. Ich bin innerlich bin ich schon sehr getrieben. Ich glaube, das Getriebene ist das, was auch viele Unternehmer oder was wir auch alle gemeinsam haben, ist einfach immer weiter, immer getrieben sein. Und ja, ich hatte mal hier und da einen Gehörsturz, was mit Sicherheit auch dem Unternehmen damals geschuldet war oder auch den Situationen, wenn man dann einfach mit dem Rücken gegen die Wand steht und du nicht aufgeben willst, dann ist es vielleicht so, dass bei meinem Körper das halt dann sich mit dem Gehörsturz geäußert hat. Ja.
Ist es besser geworden? Also hast du da für dich einen Umgang damit gefunden? Weil ich meine, ich spreche das jetzt auch an, weil wir ja wissen, in der ganzen Gründerszene ist das ja ein totales Ding, diese Frage auch nach, wie viel muss ich eigentlich von mir geben und von meinem Leben für das Unternehmen?
Absolut. Und ich glaube, es muss jeder für sich absolut selber beantworten. Bei mir war das so, dass sozusagen mein Ziel, habe ich einfach allem drüber gestellt, auch eben dieser Gesundheit. Und man macht das ja auch, kommt einem ja in dem Moment auch nicht so vor. Man arbeitet ja gerne, es ist ja wie ein Hobby, es macht ja dann auch Spaß, man wird ja auch besser, man hat ja auch Erfolg, und mit jedem Erfolg will man mehr. Das ist ja auch so, ne? Sonst wären wir nicht da, wo wir sind. Habe ich da extrem viel draus gelernt? Ich würde gerne behaupten, ja, aber habe ich nicht. Ich arbeite da, bin ehrlich, ich arbeite da immer noch tagtäglich an mir, versuche sozusagen da wirklich Wege für mich zu finden, besser abzuschalten, um das zu kompensieren. Ich mache natürlich viel Sport, das hilft, aber am Ende ist es natürlich auch nur eine gewisse Kompensation. Ja, ich arbeite dran.
Und dein Bruder, also ergänzt ihr euch da oder macht ihr es euch gegenseitig schlimmer?
Nee, mein Bruder ist, außer dass er ein Herz und eine Seele ist, ist auch die Ruhe in Person. Das ist auch gut so.
Mhm.
Der ist immer ganz ruhig und wie ein Fels in der Brandung.
Mhm. Wie ist dann eure Aufgabenverteilung im Unternehmen?
Ja, mein Bruder hat vor ein paar Jahren mal gesagt, er will operativ kein Personal führen. Und dann hat Anna und ich das sozusagen übernommen. Das heißt, irgendwo das Personal hängt bei mir und das andere hängt irgendwo bei der Anna. Also wir haben das nach Firma aufgeteilt. Ich habe 4 Firmen und dann Anna berichtet eine, und Anna ist aktiv noch Geschäftsführer von der Produktionsgesellschaft Printhouse und ich auch noch von Unique. Und Marc ist eher so bei uns, mein Bruder ist viel intelligenter als ich, und der denkt viel mit, der ist vor allem für die Sicherheit, also für die Security-Systeme sozusagen rund um, ja, in den Produktionen und so zuständig und auch noch zuständig für, bis vor ein paar Jahren, für den ganzen Einkauf und vor allem aber auch im Ankauf von Maschinen, in all den Themen, da ist der richtig tief drin.
Du hast vorhin schon gesagt, deine Aufgabe ist ja auch so ein bisschen das Visionäre oder das, was auf jeden Fall in dir vorgeht. Ne?
Ja.
Wo soll's hin? Wo geht's denn mit MyProster hin?
Ja, gute Frage.
Habt ihr so einen 10-Jahres-Plan? Ist sowas überhaupt realistisch?
Nee, wir haben keinen 10-Jahres-Plan. Wir denken immer so in 3-4 Jahren. Naja, wir haben jetzt gerade erst Unique gekauft vor 2 Jahren.
Mhm.
Da bauen wir so einen Marktplatz drauf für personalisierte Produkte. Das haben wir jetzt auch bald live. Dann geben wir das in den Markt. Ich glaube, es wird richtig cool, richtig gut. Und dann gucken wir mal, wo es hingeht. Also wir haben pro Firma logischerweise eine Vision, einen Plan, 3-Jahres-Strategieziele, ob wir jetzt in Länder gehen oder nicht. Aber es ist pro Firma eigentlich unterschiedlich. Und in der Gruppe wollen wir Gas geben. Wir sind echt immer noch so mega hungrig, was total schön ist. Und ja, da kommt, glaube ich, noch richtig viel.
Aber du willst noch keinen Sneak Peek geben?
Ich glaube, der Sneak Peek wird als nächstes großes Ding, wird bei uns auf jeden Fall Unique Club. Es wird richtig cool, es wird richtig gut. Das macht auch richtig Laune. Wir sind jetzt seit 2 Jahren schon am Programmieren dran. Haben es jetzt auch bald, dann switchen wir komplettes Geschäftsmodell. Und dann werden wir nächstes Jahr mit Sicherheit nochmal eine Ausgründung machen.
Und wenn du sagst, ihr switcht das Geschäftsmodell, das heißt Unique, also für alle, die das jetzt nicht kennen, da kann man diverse Bilder kaufen mit vorgegebenen Motiven aus allen möglichen Bereichen, auch viel gemalt und sowas. In welche Richtung geht das, wenn du sagst personalisiert?
Genau, wir gehen weg von einem kuratierten. Im Moment sind wir kuratiert, das heißt jeder, der da drauf ist, sozusagen ist handkuratiert. Wir gehen hin zu einem total offenen Marktplatz. Du kannst dich als Creator dort anmelden, kannst deine Designs hochladen und kannst die dann, wir gehen auch vom Produktportfolio weg von nur Wandbilder hin zu ganz vielen anderen Kategorien, hin zu Apparel, hin zu Babykleidung, aber auch hin zu den ganzen Schreibwaren oder Bettwäsche und all die Themen.
Okay.
Ja, und also, dann kannst du es sozusagen selber publishen als Creator. Du hast dann deinen eigenen Shop und da sind die ganzen Produkte drin, die du bespielt hast mit deinen Designs und dann kannst du sie verkaufen und kriegst eine Provision.
Also ähnlich wie Etsy.
Nur, dass wir auch die Fulfillment machen. Also bei uns ist es so, dass alle Fulfiller bei uns hinten dran gedockt sind und wir das sozusagen leisten.
Wenn du sagst, du willst so der Visionär des Unternehmens sein, wie sieht's dann in deinem Kopf aus?
Boah, ich weiß gar nicht, ob ich das sein will. Ich glaube nur, dass ich sie teilweise gebe. Ich würde jetzt nicht für mich sagen, dass ich das sein will.
Also bist du jemand, der irgendwie jeden Tag mit irgendeiner neuen Idee um die Ecke kommt und dann sagt dein Bruder oder deine Frau, nee, René, das ist nix.
Ja, meistens sagt das mein CFO.
Okay, ja.
Ja, total. Ich kann tatsächlich, ich liebe Geschäftsmodelle, ich liebe darüber nachdenken. Das ist das, wo mir das Herz aufgeht. Aber da bin ich dann tatsächlich zum Glück, ich habe da mega Sparring mit Anna und mit Marc, die mir dann schon sagen, pass auf Junge, guck mal, mach erstmal sozusagen, bring mal Unique sozusagen in die Reihen und schau mal, dass das anständig funktioniert, bevor wir eine zweite Baustelle aufreißen oder eine dritte oder eine vierte. Also ich würde auf jeden Fall viele Baustellen aufreißen, ja.
Du hast ja am Anfang auch geschildert, dass ihr zu dieser ganzen Poster- und Bilder- und Fotogeschichte eigentlich so ein bisschen gekommen seid aus Zufall oder weil sich's gerade angeboten hat. Hattest du schon mal was, wo du gedacht hast, das ist vielleicht auch ein Thema, für das ich auch brennen würde oder für das ich noch mehr brennen könnte als für Poster?
Total. Ich glaube, dass am Ende das auch das Schöne ist an einem Unternehmen, was sich selber trägt. Zum einen haben wir ja den Purpose, dass wir unsere, ich weiß nicht, 400, 450 Mitarbeiter, die wir haben, in Brot und Butter bringen, was total was Schönes ist. Und ich glaube, wenn dann sozusagen da was über ist, kann man auf jeden Fall nochmal mehr machen. Und das machen wir auch. Denke ich den ganzen Tag nur über Poster nach? Nein. Und ich glaube, wir sind auch so softwaregetrieben, dass ich sowieso gar nicht mehr so oft über Poster nachdenke oder über das ganze Bildergeschäft.
Also E-Commerce ist da eher das Thema.
Ja, und ich glaube schon, dass wir selbst als Unternehmer, auch wenn man sozusagen jetzt, was immer Leute für Purpose beschreiben, aber dass man als Unternehmen per se schon auch einen gewissen Purpose in der Gesellschaft auch hat. Ja? Weil Leute ja auch bei uns jeden Morgen reinkommen und mit Freude das machen dürfen, was sie tun und auch weitergebildet werden und eine tolle Gemeinschaft haben. Und das hat ja schon per se erstmal schon mal einen großen Mehrwert.
Thema Purpose. Was glaubst du, wie ehrlich geht die Startup-Szene mit diesem Thema um? Wir hören ganz oft, dass hinter allem oder hinter vielem irgendwie dieser krasse Purpose-Gedanke steckt. Nimmst du das den Leuten ab?
Den meisten nicht, glaube ich. Am Ende, warum sind wir Unternehmer oder warum gründen wir auch eine Firma? Es ist eine GmbH, die ist dafür da, dass sie Geld verdient. Und viele von denen haben mit Sicherheit auch einen gewissen monetären Gedanken. Von daher ist natürlich auch eine Bubble. Jetzt sind wir in München, da ist die Bubble nicht ganz so groß. Die erreicht uns nicht immer so. Aber ich glaube, dass da oft was vorgeschoben ist, ja. Auf jeden Fall.
Warum ist das nötig, dass das so vorgeschoben wird?
Das ist eine gute Frage. Vielleicht ist es, ja, ich glaube, dass vielleicht schon eine gewisse Nicht-Ehrlichkeit ist, sozusagen. Und vielleicht gehört es sich auch so. Kann ich natürlich auch nicht so beurteilen, wenn man in dieser Bubble ist, dass man erstmal nicht sagt, man tut das, um Geld zu verdienen oder vielleicht um Wohlstand zu erreichen.
Würdest du das über dich sagen, dass das dein Antrieb ist?
Nee, mein Antrieb ist es, also es ist mit Sicherheit nicht mein alleiniger Antrieb, aber ich glaube schon, dass jeder Unternehmer irgendwann mal eine GmbH gegründet hat, um Geld zu verdienen. Dafür ist eine GmbH ja auch da. Oder dafür ist auch ein Unternehmen da, um Geld zu verdienen. Das sagen wir auch immer unseren Mitarbeitern. Das ist schon so, du musst am Ende Geld verdienen, damit du dir das alles leisten kannst, damit du investieren kannst, damit du auch den Mitarbeitern das bieten kannst, was sie möchten. Und ja, das kannst du auch machen, wenn du ganz viel VC-Geld hast. Mhm. Aber auch das ist ja endlich, wie wir jetzt auch sehen. Das ist ja am Ende alles endlich. Und es funktioniert ja, diese ganze Wirtschaft, diese ganze Kreislaufwirtschaft funktioniert ja nur, wenn du per se erstmal Geschäftsmodelle hast, die sich tragen.
Am Ende wollen deine Mitarbeiter von dir ja auch Geld vor allem. Oder an erster Stelle.
Ja, ich hoffe.
Würde ich jetzt mal sagen.
Ja, wir geben denen hoffentlich noch ein bisschen was anderes. Aber ja, die wollen ein Gehalt, die wollen zufrieden sein. Und ich glaube, es ist scheinheilig von vielen, die dann sagen, dass das nicht Teil des Deals ist. Okay. Ich glaube sogar, dass ganz viele komischerweise, nochmal, um das zu sagen, ja auch von vornherein einen Exit im Sinn haben. Und das finde ich auch nicht sehr unternehmerisch, ehrlich gesagt. Das sollte man, glaube ich, auch nicht tun. Ich glaube, man sollte, na gut, was sollte man, aber...
Aber gerade wenn man Investoren drin hat, läuft es darauf hinaus meistens, ne?
Ja, aber es wäre vielleicht auch mal ganz cool und es würde, glaube ich, der Szene oder es würde auch dem Land gut tun, wenn einfach nochmal so ein paar richtig coole mittelständische Unternehmen daraus entstehen. Weil, sind wir mal ehrlich, wenn man auf Deutschland drauf guckt, wer hat denn den ganzen Wohlstand hierher gebracht? Ist der ganze Mittelstand. Mhm. Der Mittelstand, die Familienunternehmen, die richtig viel Geld verdient haben oder zum Glück auch noch tun, weil sie super innovativ sind und am Ende gute Gehälter zahlen.
Ist euer Ziel, euch tatsächlich einfach als mittelständisches Unternehmen oder vielleicht sogar Konzern dann zu etablieren?
Das ist eine gute Frage. Das weiß ich nicht genau. Soweit bin ich noch nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir es nicht verkaufen werden und dass es uns wahnsinnig viel Spaß macht. Ich weiß aber auch, dass wir nicht am Ende der Reise sind. Ich weiß, dass da auf jeden Fall noch mehr geht und dass wir noch was richtig Cooles bauen können, sei es aus bestehenden Firmen oder aus neuen Firmen und da nochmal einen anderen Input haben oder auch einen anderen Output am Ende des Tages. Und ja, vielleicht wird es am Ende ein mittelständisches Unternehmen.
Okay, also der Begriff Mittelstand hatte ich. Meine Frage zielte tatsächlich eigentlich eher darauf ab, ne? Wollt ihr irgendwann mal verkaufen? Das hast du ja gerade beantwortet. Ich hatte das jetzt Mittelstand oder Konzern, aber so wie ich dich verstehe, seht ihr euch eher als Konzern?
Ja, weißt du, das mit dem Verkaufen ist immer so ein Ding. Wenn man das macht, was man gerne macht, und ich liebe das, was ich tue, ich liebe Unternehmertum so sehr, deswegen arbeite ich mich teilweise auch da ab. Du hast ja danach eigentlich das nicht mehr, was du gerne hast. Du hast viel Geld, aber du hast ja vielleicht gar keine Plattform mehr, auf der du dich als Unternehmer austoben kannst und wo es Spaß macht und wo es einfach cool ist, morgens anzugehen. Und eins darf man auch nicht vergessen, ja, man könnte dann sagen, man wird Investor. Da würde ich jetzt mal sagen, gibt es Leute wie eine Heinemann oder so, die können das wesentlich besser als ich. Ja? Und man kennt sich ja auch in seinem Markt saugut aus. Ja, in diesem ganzen E-Commerce, Print on Demand, all diesen Bereich. Das heißt, man würde ja im Notfall nur, wenn man sein Unternehmen verkauft, sich ein neues kaufen von irgendeinem Markt. Man kennt gegebenenfalls nicht mal die Kultur des Unternehmens. Ja, das heißt, das ist immer so eine Sache mit dem Verkaufen. Also, warum würde man es tun? Wir haben schon darauf geachtet, dass wir eben Fremdgeschäftsführer reinnehmen, die nicht Huland heißen und dass die Gesellschaften von Fremdgeschäftsführern geführt werden. Bekommt das auch eine ganz gute Struktur und dann hat man echt eine gute Plattform, da nochmal mehr draus zu machen.
Aber das klingt ja so, als würdet ihr daraus eben ja ein größeres Geflecht aufbauen wollen.
Wir haben es vor. Vielleicht schaffen wir es.
Ja, sehr schön. Vielen Dank, René, dass du da warst bei uns im Podcast.
Vielen Dank.
Das war So geht's Startup. Gebt uns gerne Feedback. Wenn ihr diesen Podcast auf Spotify hört, könnt ihr direkt darunter kommentieren. Und wenn ihr Wünsche für Gäste oder Themen habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast@gründerszene.de. Bis hoffentlich bald. Ciao.